Ja, beim letzten Mal, ist ja schon eine Weile her, als ich hier war, hatte ich ja den Text aus Kapitel 3. Da ging es um den Nikodemus, um diesen Gesetzesgelehrten, um diesen Lehrer in Israel und der zur Nacht zum Herrn Jesus kam und dieses Gespräch. Heute ist der Herr Jesus unterwegs und trifft auf eine Frau, die nicht mal Jüdin ist, die nicht zum Volk Israel gehört. Und wir erleben, wie er auf diese Frau eingeht und mit ihr spricht. Den Text haben wir schon gehört, ich kann mir also das Vorlesen jetzt erst einmal ersparen. Ich lese jetzt, ihr wisst ja, ich habe immer nicht solche drei Punkte Predigten, wie man es ja eigentlich machen muss. Das kann ich nicht so richtig. Ich gehe einfach immer den Text durch und versuche dann zu erklären, was da im Text steht. Also es geht um Johannes 4, Vers 1 bis 30, wer da mitlesen möchte. Da heißt es im Vers 1, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Ich finde interessant, dass das, was der Jünger, was ein Jünger im Namen des Herrn Jesus tut, das wird so gewertet, als würde es der Herr selber tun. Dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl er gar nicht selber taufte. Also seine Jünger tauften in seinem Namen. Und so ist das, was wir in seinem Namen tun, vor ihm so, als hätte er es selbst getan. Das ist eine Adelung unseres Tun, unseres schwachen Dienstes. Die können wir gar nicht richtig fassen, dass er das selbst so wertet, als hätte er es selbst getan. Es heißt weiter, da verließ er, also der Herr Jesus, Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Also der Herr Jesus spürt den Widerstand der führenden Juden. Er hatte ja vorher eine Tempelreinigung durchgeführt und hatte damit die Führungsklicke gegen sich aufgebracht. Und sie wollten ihn am liebsten greifen und hätten ihn am liebsten ausgeschaltet. Aber weil seine Stunde noch nicht gekommen war, darum weicht der Herr aus und geht nach Galiläa. Mir ist es da so aufgefallen, wir sind nicht berufen zu leiden, wenn es uns vom Herrn noch nicht, wenn unsere Zeit noch nicht da ist. Also wir sollen uns nicht nach Verfolgung sehnen. Wir sollen uns nicht danach sehnen, dass man uns angreift. Wir sündigen nicht, wenn wir dem ausweichen, wenn wir es noch vermeiden können. So war es auch hier beim Herrn Jesus. Es war noch nicht seine Zeit. Es würde die Zeit kommen, wo er nicht ausweicht. Aber hier ist seine Zeit noch nicht da und er geht von Judäa weg, wo man ihn verfolgt, und geht nach Galiläa zurück. Und unser Text sagt, er musste durch Samaria reisen. Er hätte auch einen Umweg machen können. Ich habe euch den hier mal gezeigt. Kann man hier auch. Ja, also hier wäre der direkte Weg von Jerusalem nach Galiläa. Und der Herr machte jetzt hier, hätte einen Umweg machen können. Das haben viele Juden so gemacht, um nicht durch das Gebiet der verhassten Samariter gehen zu müssen, mit denen sie keine Berührung wollten. Die waren einander verhasst und die meisten Juden wählten also lieber den Umweg. Das waren so 30, 40 Kilometer mehr, die sie hier dann entlang gingen. Aber der Herr Jesus Von ihm heißt es, er musste durch Samarien ziehen. In seinem Leben haben wir manchmal solche Bemerkungen, dass er etwas tun musste. Es gibt so ein göttliches Muss in seinem Leben. Wahrscheinlich musste er dieser Frau begegnen. Darum musste er durch Samarien ziehen. Und der Herr Jesus war müde und setzt sich an den Brunnen. Wir sehen daran, er war vollkommener Mensch. Er war nicht abgehoben mit übernatürlichen Kräften, sondern er wurde müde, er bekam Hunger, er setzte sich an den Brunnen und ruhte aus. Und als er da so sitzt, da kommt ihm eine Frau, begegnet ihm eine Frau am Brunnen und die will Wasser schöpfen. Und dann spricht der Herr Jesus zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren in die Stadt gegangen. Der Herr Jesus beginnt also jetzt mit dieser Frau ein ganz natürliches, zwangloses Gespräch. Er stellt ihr nicht eine hochstehende, hochtrabende theologische Streitfrage, sondern eine ganz menschliche Bitte. Er hat Durst und er bittet, sie ihm zu trinken zu geben. Er hat im Gegensatz zu seinen Volksgenossen, zu den anderen Juden, überhaupt keine Vorurteile gegen die Samariter. Er akzeptiert sogar, dass es nicht ein Samariter, sondern eine Samariterin ist. Er spricht sogar eine Frau an. Das ist, wäre für einen Juden beides undenkbar gewesen. Also weder einen Samariter freundlich anzusprechen und eine samaritische Frau erst recht nicht. Mit Frauen sprach man eh nicht. Aber der Herr Jesus hat diese herrliche Freiheit, diese herrliche innere Freiheit, sich über diese menschlichen Vorurteile, über dieses menschliche Böse in unserem Herzen, was wir ja auch von uns kennen, hinwegzusetzen. Die Frau ist verwundert und reagiert auch entsprechend, wie kannst du denn zu mir das Gespräch aufnehmen, wie kannst du zu mir Verbindung aufnehmen, du bist doch ein Jude, ich bin doch eine samaritische Frau. Die Juden haben doch keinen Umgang mit den Samaritern. Die Frau ist also irritiert, dass dieser Jude sie überhaupt anspricht, dass er diese Verachtung, die zwischen beiden Volksgruppen besteht, nicht mitmacht. Wir leben und denken heute nicht mehr in genau diesen Rastern wie damals, aber trotzdem haben auch wir so ein Schubladendenken und grenzen andere aus. Da geht es um Sympathie und Antipathie, ganz oft in unserem Leben. Da ist die Nase des anderen, die mir nicht passt, und darum sage ich dem, wenn überhaupt guten Tag, dann nur sehr kurz. Es gibt Freundschaften und Feindschaften. Wir leben so in diesen Schubladen. Entweder ich bin in einer Clique drin und dann sind alle, die in dieser Clique sind, die sind mir sympathisch. Oder ich bin außen vor und kann machen, was ich will. Ich komme nicht rein. Man will mich nicht. Ich erlebe einfach, ich komme in diese Gruppe nicht rein. Handeln wir auch so, dann sind wir nicht besser als die Juden den Samaritern gegenüber oder die Samariter den Juden gegenüber. Entweder man ist beliebt und umschwärmt, oder man ist am Rande, man wird geschnitten oder kaum beachtet. Hochgeehrt oder belächelt, gering geschätzt. Das alles und noch mehr, könnte ich jetzt schildern, entspricht genau unserer sündigen Natur als Menschen. So sind wir. So ist unsere Veranlagung, so ist jeder von uns, so bin auch ich. Und der Herr Jesus geht gegen diese Art total an. Und das verletzt ihn, wenn wir so sind. Der Herr Jesus selbst steht vollkommen über diesen Dingen und er spielt da nicht mit. Und wir haben ihn nicht auf unserer Seite, wenn wir so miteinander umgehen. Er ist ganz zu uns nach unten gekommen. obwohl wir bei ihm keine Sünde finden, obwohl er der ganz Herrliche ist. Wir haben eben Lieder gesungen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich dich sehe, wie du bist. Wir haben in der Bibel Berichte, wo das geschehen ist, wo Johannes den Herrn Jesus plötzlich den auferstandenen Herrn gesehen hat. Was machte Johannes? Johannes brach zusammen wie tot. Wenn wir den Herrn, wenn er sich uns zeigen würde in seiner Herrlichkeit, wir könnten ihn jetzt nicht ertragen. Und dann müsste er seine Hand auf uns legen und sagen, Friede dir, fürchte dich nicht, ich bin's. Aber ohne dass er uns da seinen Frieden gibt, könnten wir seine Herrlichkeit gar nicht ertragen. Und bei ihm sind alle gleich wichtig. Er hat keine Lieblinge. Er hat keine, die er besonders hervorzieht und andere, die er wegstößt. Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn, schreibt im Jakobusbrief, meine Brüder, und damit meint er die ganze Gemeinde, liebe Geschwister, könnte man auch übersetzen, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm setzt du dich hier auf diesen guten Platz, zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel, würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Hier merken wir, wie nahe uns das ist. Wenn hier einer jetzt reinkäme, mit dem Mercedes vorfährt und Manager in einer großen Firma ist und dann kommt so ein Arbeitsloser auch noch rein, der verdodderte Sachen anhat, wie reagieren wir dann? Der Herr Jesus antwortet dieser Frau jetzt. Sie fragte ja, wieso sprichst du mich an, der du ein Jude bist und ich eine Frau bin? Wir reden doch eigentlich nicht miteinander. Da antwortet der Herr Jesus jetzt zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Wenn du erkennen würdest, wer die Gabe Gottes erkannt hat, wer begriffen hat, worum es beim Evangelium geht, der will es auch haben. Das ist sicher. Die, die es noch nicht haben wollen, die haben auch noch nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Das sagt der Herr, wenn du erkennen würdest. Und wer erkennt, wer der Herr Jesus tatsächlich ist, der wendet sich mit seinen Problemen nicht weiter an andere blinde Blindenführer, sondern er breitet seine Anliegen und Sorgen vertrauensvoll bei ihm aus. Also wer den Herrn erkannt hat, wirklich, und das ist ein Prozess, das ist nicht ein einmaliger Prozess, da sind wir immer wieder auch wir müssen immer wieder neu lernen, und im Gebet uns ihm nahen. Und dann merken wir, ja, bei ihm bin ich mit meinen Sorgen richtig. Die Psychologen können mir nicht helfen. Die können vielleicht Werkzeuge sein, wenn er sie benutzen will. Aber die Hilfe kommt direkt von ihm. Darum kämpft Satan ja mit aller Kraft darum, dass wir nicht erkennen, wer der Herr ist, dass die Menschen um uns herum nicht erkennen sollen, wer Jesus ist. Denn wenn er das erreicht, dann hat er sie weiter in seinem Einflussbereich. Er wirft dazu intellektuelle Nebelbomben. Er will versuchen, über die Wissenschaft uns klarzumachen, dass die Bibel unmöglich ist. Er lanciert sachliche Falschinformationen. Er setzt religiöse Irrlichter. Wie viele Religionen gibt es, die alle von sich behaupten, hier findest du das Leben? Und er richtet auch massive Drohungen gegen Leute, die sich von ihm abwenden. Ganz besonders krass und offensichtlich im Islam. Wer den Islam verlässt, dem droht die Todesstrafe. Wie reagiert der Herr Jesus denn darauf, wenn wir ihn bitten? Er sagt es in unserem Text: Würdest du ihn bitten, dann gebe er dir. Würdest du ihn bitten, dann gebe er dir. Also jeder, der vertrauensvoll zum Herrn Jesus geht, der entweder seine Schuld loswerden will oder der seine Nähe sucht, der Herr wird niemanden davon schicken, der zu ihm im Vertrauen kommt. Und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus kennen ist Leben. Er gibt das für uns, was gut ist, wenn wir um Dinge bitten, die uns schädlich sind. Wenn ein Kind von uns etwas haben will, wo wir genau wissen, wir haben da eine Flasche Chemikalie stehen, irgendeine Salzsäure oder was, und das Kind denkt, das ist Wasser und möchte das haben, dann würden wir ihm diese Bitte nie erfüllen, weil wir wissen, das ist der Tod des Kindes. Und so kann er manche unserer Bitten nicht erfüllen, weil er weiß, was für uns gut ist, was uns hilft und nicht. Aber das lebendige Wasser, dieses ewige Leben, das will er gerne denen geben, die ihn bitten. Die Frau spricht jetzt zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Die Frau denkt ganz ähnlich wie wir. Sie sagt: Wie willst du mir denn helfen? Du hast ja gar keinen Eimer. Du hast ja gar keinen Strick, wurde auch noch vorgelesen. Also hat weder einen Strick noch einen Eimer. Wie willst du denn an dieses Wasser kommen? Sie ist unfähig, über ihre innerweltlichen Möglichkeiten, die sie kennt, hinauszudenken. Sie kann sich nicht vorstellen, wenn man keinen Eimer hat und wenn man keinen Strick hat, dass man dann jemandem helfen kann, lebendiges Wasser zu geben. Also sie hat sachliche Einwände an der Realisierbarkeit dessen, was der Herr Jesus ihr versprochen hat. Auch unser Glaube bleibt oft genug genau in diesem innerweltlichen Verstandesdenken hängen. Die engen Grenzen so wie ein Vogel im Netz gefangen, und daraus können wir uns dann nicht befreien. Auch wir brauchen nicht über diese Frau lächeln. Wir selber haben oft so ein Eimerproblem in unserem Leben. So ein Eimerproblem, wo wir sagen: Ja, Herr, wie willst du denn da helfen? Wie willst du denn das machen? Das kannst du doch gar nicht. Ja, wenn der jetzt käme, der hätte so viel Geld, der hat dieses Gerät, der könnte helfen oder so oder so. Das ist immer so ein Eimerproblem, was wir ganz oft haben. Wir haben Probleme, uns gedanklich über unsere eigenen Möglichkeiten, das, was wir uns selber vorstellen können, aus unserer Erfahrung heraus, ihm mehr zuzutrauen. Er ist der allmächtige Gottes. Und das können wir uns nicht wirklich vorstellen, auch wenn wir es 10-mal singen, auch wenn wir es immer wieder lesen. Auch wenn ich es euch jetzt so sage, wenn ich in so eine Situation komme, dann buchstabiere ich genau auch an dieser Stelle: Er ist der Allmächtige. Und das kann die Frau eigentlich nicht begreifen. Wir leben oft so nach dem Motto: Der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. Und dann sind wir immer die geistlichen Verlierer. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die bis ins ewige Leben quillt. Der Herr Jesus stellt hier jetzt unseren begrenzten Möglichkeiten seine Möglichkeiten gegenüber. Die Frau hat ihr Problem, dass er keinen Eimer hat, dass er kein Seil hat. Und er stellt ihr jetzt seine Möglichkeit gegenüber. Jedem, der von diesem Wasser trinkt, was du mit deinem Eimer da rausholst, mit deinem schönen langen Strick, den du bei hast, den wird wieder dürsten. Letztlich zerrinnt alles, wo wir uns selber geholfen haben, zerrinnt uns letztendlich wieder zwischen den Fingern. Unsere Bemühungen sind so, wie es der Prediger Salomo schon sagte, so wie ein Haschen nach Wind. Wir mühen uns, wir geben unser Bestes und dann merken wir, es zerrinnt uns doch zwischen den Händen. Und selbst nach allen erfüllten Wünschen, die wir so manchmal haben, bleibt immer noch ein fader Nachgeschmack und letztlich eine unbefriedigte Leere im Herzen. Und am Ende eines solchen Lebens steht mit Sicherheit der unausweichliche Tod, das Grab. Es sei denn, der Herr Jesus kommt vorher wieder und nimmt seine Gemeinde zu sich. Und das gilt jedem Menschen ohne Ausnahme. Wer meint, aufgrund seines eigenen Eimers und seines eigenen Wassers, was er sich schöpft, wirkliches Leben zu haben, der wird in der Enttäuschung enden. Der Herr Jesus zeigt uns seine vollständig überwältigende Alternative auf. Er sagt im Vers 8, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wer aber, hier sehen wir so ein biblisches Aber, da weisen ja manche drauf hin, manche Texte beginnen so mit einem Aber, denn an solchen Stellen wird uns immer eine Alternative gezeigt. Und hier haben wir auch so eine Stelle, wo ein Aber gegen die menschliche Hoffnungslosigkeit, gegen menschliche Ratlosigkeit. Es geht bei dem Angebot Jesu nicht um weniger als um das ewige Leben. Alles andere greift zu kurz. Es geht letztendlich um die Frage, wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Entweder in einer glückseligen Gemeinschaft mit der Quelle des Lebens selbst, mit dem Gott, der die Liebe ist, mit meinem mich unendlich liebenden Schöpfer, mit dem in Ewigkeit zusammen zu sein, oder aber in ewiger Gemeinschaft, das ist die schreckliche Alternative, mit dem Mörder von Anfang, mit dem Vater der Lüge und aller Bestialität und Grausamkeit. Wenn wir den Fernseher anmachen, man kann es kaum noch ertragen, was da so in den Nachrichten auch geboten wird. Das hängt alles am Vater der Lüge. Und mit dem in Ewigkeit zusammen zu sein, das ist die schreckliche Alternative zu dem, was der Herr Jesus anbietet. Wer aber, er sagt, wer dieses Wasser, was ich ihm gebe, trinkt, das wird in ihm zu einer Quelle werden. Wenn, was auch immer das bedeutet mit dieser Quelle, das kann ich jetzt hier sicherlich nicht ausschöpfen. Aber auf alle Fälle bedeutet es auch Geborgenheit in Jesus Christus. Die Sicherheit, dass dieses Lebenswasser auf dem Weg bis zum Ziel nicht ausgeht, dass niemand auf dem halben Wege mir den Hahn zudreht. Dieses Wasser reicht, bis ich am Ziel bin. Es wird in mir zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben quillt. Also ich werde mit diesem Wasser bis ans Ziel kommen, bis zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Als der Herr Jesus dieser Frau das so erklärt, da fängt sie an, Feuer zu fangen. Da fängt sie an zu begreifen. Da sagt sie, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Irgendwie scheint sie zu begreifen, dass es nicht nur um dieses Brunnenwasser geht, von dem sie spricht. Sie kann noch gar nicht genau wissen, was er meint, aber sie spürt irgendwie, es geht hier um mehr. Sie kann die ganze Tragweite noch nicht erkennen, aber der Wunsch, dieses Wasser, das bis ins ewige Leben quillt, zu bekommen, der ist in ihr geweckt. Das hat sie begriffen, das brauchte ich. Wir alle haben ja irgendwie diesen Wunsch nach etwas Bleibendem, nach etwas Dauerhaftem in uns. Wir wollen nicht nur Produkte haben, die so eine kurze Lebensdauer haben, sondern wenn wir etwas kaufen, dann wünschten wir uns, das möchte ich jetzt, dass es auch hält, dass es Bestand hat. Gott hat diese Sehnsucht nach Ewigkeit ganz tief in unser Herz gelegt. Dafür sprechen Versuche, die ja in der Wissenschaft immer wieder gemacht werden, in der Medizin, nach Lebensverlängerung. Also man möchte ja unbedingt sein Leben verlängern auf dieser Erde. Wir täuschen durch Haare färben und durch Make-ups, versuchen Frauen immer Jugend zu signalisieren, auch wenn sie schon in recht betagtem Alter sind. Das hängt, der Grund dessen ist, man möchte sein Leben verlängern. Man möchte eigentlich ewige Jugend irgendwie signalisieren, obwohl die natürlich niemand haben kann. Oft verdrängen wir auch diesen Punkt, dass wir einmal davon müssen. Davon redet man nicht, vom Tod spricht man nicht. Das ist unschicklich, in unserer Gesellschaft wenigstens. Ich kenne einen Mann, der fing noch an, seine Garage zu bauen, obwohl er schon ja, deutlich sichtbar kurz vor der Schwelle stand. Und er hat die Garage auch nicht fertig gebaut. Aber das ist so etwas, wir tun so, als würden wir hier ewig bleiben. Das hat Gott, also diese Sehnsucht nach Ewigkeit liegt in uns drin. Und dieser Wunsch der Frau jetzt, dieses Wasser haben zu wollen, ist nicht das Ergebnis einer ganz bestimmten Evangelisierungsmethode. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn du evangelisieren willst, musst du das so und so machen. Dann klappt das. Die Methode ist da das Entscheidende. Davon weiß die Bibel nichts und der Herr Jesus weiß davon nichts. Nicht Methoden wecken diesen Wunsch, sondern Gott selber kann diesen Wunsch in deinem Herzen wecken und kann diese Sehnsucht in Menschen wecken. Nicht ausgefeilte Methoden oder psychologische Techniken mit stimmungsvoller Musik oder womit auch immer. Der Herr allein kann ein Menschenherz so anrühren, dass es Sehnsucht hat, zu ihm zu kommen. Dass es begreift, worum es eigentlich geht. Dass es nicht darum geht, zu einer frommen Truppe dazu zu gehören, sondern dass es um das ewige Leben geht. Da, wo werde ich in Ewigkeit sein, darum geht's. Und darum sollte unser ganz wichtiges und beständiges Gebetsanliegen auch immer wieder sein, dass Menschen anfangen, nach dem Herrn Jesus zu fragen. Darum müssen wir beten. Darum müssen wir bitten. Das muss unser täglicher Wunsch werden, dass wir Menschen haben, für die wir beten. Hast du jemanden, um den du im Gebet ringst? Hast du einen Namen oder zwei Namen, die auf deiner Gebetsliste stehen, wo du bittest, Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie dich erkennen? Die Frau am Brunnen will also dieses Wasser haben. Sie hat also diese erste große Hürde übersprungen. Das ist eine Hürde. Da arbeiten wir dran, um Menschen zu helfen, diese erste Hürde zu überwinden. Die Hürde ihres inneren Widerstands gegen das Evangelium. Und jetzt steht aber die zweite Hürde vor ihr, das ist die Hürde der Sünde, die Hürde der Schuld. Und auf keinen Fall, heißt es in Offenbarung, wird eingehen etwas Verunreinigendes und was Greuel verübt und Lüge. Nur die, die im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind, werden eingehen. Das heißt, niemand, der noch unvergebene Schuld in seinem Leben hat, kann dieses ewige Leben erhalten. Und darum sagt der Herr Jesus zu ihr, als sie jetzt an dieser Stelle ist, dass sie dieses Wasser haben will, dass sie sagt, gib mir dieses Wasser. Erst jetzt, an dieser Stelle, sagt der Herr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Wir wissen, wie die Frau dann antwortet, ich habe keinen Mann. Er sagt, ja, du hast recht, 5 hattest du, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also hier an dieser Stelle fängt der Herr Jesus an, das Thema Schuld anzusprechen. Jesus selbst zeigt ihr jetzt ihre Schuld auf eine sehr, sehr feine Weise. Er macht das nicht mit dem Holzhammer. Er macht das auf eine Art, dass er ihr eine Brücke baut. Er will sie nicht vor den Kopf stoßen, dass sie dann weinend wegrennt, sondern er will ihr eine Brücke bauen, dass sie zu ihm kommt. Er will ihr helfen, auch diese zweite Hürde zu nehmen. Wie es in Hesekiel heißt, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose sich bekehre von seinem Wesen und lebe. Gott will, dass wir leben. Kennen wir nicht auch diese leise, mahnende Stimme in unserem Leben, wenn der Herr auch in unserem Leben Schuld anspricht? So liebevoll, wie Jesus mit dieser Frau redete, so redet er auch zu uns. Aber es bleibt trotzdem dabei, Sünde und Schuld gehört nicht unter den Teppich gekehrt, sondern sie gehört ans Kreuz genagelt. Sie gehört nicht unter den Teppich gekehrt, nicht wir tun so, als wenn wir nichts sehen, sondern sie gehört ans Kreuz. Die Frau sagt jetzt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Also die Frau ist ziemlich clever. Sie merkt, jetzt wird's heiß. Jetzt fängt der hier von meiner Schuld an. Und jetzt bringt sie ein theologisches Streitthema und will erst mal jetzt nicht über ihre Schuld reden, sondern sie will jetzt so ein bisschen, also sie stellt sich recht klug an hier, das muss man schon sagen. Ein Ablenkungsmanöver der Frau. Machen wir das nicht auch gern so? Wenn wir merken, dass uns etwas berührt, dass uns etwas vielleicht auch anklagt, dass wir dieses Thema schnell verlassen wollen, dass wir lieber über andere, angenehmere Dinge reden wollen. Vielleicht ist es ihr ja auch ein wirkliches Problem gewesen, wo man nur anbeten soll, auf dem Gerizim oder in Jerusalem. Gehen wir mal davon aus. Der Herr Jesus reagiert jedenfalls darauf und spricht zu ihr und sagt, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Also er sagt jetzt, ja, ihr betet da und die Juden beten da. Er macht dann noch weitere Ausführungen, auf die ich jetzt hier nicht so im Einzelnen eingehen kann. Das Heil kommt aus den Juden, sagt er, und wir beten an, was wir kennen. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Aber für mich war jetzt hier an dieser Stelle interessant, in 5 Versen steht 10-mal das Wort anbeten oder abgeleitete Worte davon. Angebetet, anbeten, Anbeter, betet an. 10-mal geht es hier um Anbetung. Der Herr Jesus geht also auf ihre Frage ein. Sie wollte ja vom Thema Anbetung reden. Er lässt sie nicht abblitzen, obwohl er vielleicht mit Sicherheit durchschaut, dass sie hier einen kleinen Trick anwendet. Für mich war aber interessant, er spricht jetzt mit dieser Frau über Anbetung. Darüber hat er mit dem Nikodemus nicht gesprochen. Mit dem Bibelgelehrten, mit dem Theologieprofessor in Jerusalem. Mit dem hat er dieses Thema nicht besprochen. Aber mit dieser Frau spricht er jetzt über Anbetung. Das heißt doch mindestens, dass Anbetung kein Spezialthema für Theologen ist. Für besondere Experten. Das heißt doch ganz bestimmt, dass Anbetung etwas ist, was uns alle angeht. Wenn es diese Frau, diese Samariterin anging, die nicht mal eine Israelitin war, dann geht es uns alle an. Das heißt, der Zugang zu Gott auf dem Wege der Anbetung ist für jeden frei. Hier geht es nicht um Begabung, um Können, um Reden können oder um Spielen können. Hier geht es nur darum, will ich durch diese Tür gehen oder will ich es nicht. Und diese wichtige Aussage wird noch verstärkt durch die klare Ansage Jesu, der Vater im Himmel sucht wahre Anbeter. Der Vater im Himmel sucht wahre Anbeter. Ist uns das überhaupt bewusst? Das müssen wir irgendwie auch, das muss jeder mal innerlich in der Stille auf sich wirken lassen. Was ist denn Anbetung? Was ist denn Anbetung im Geist und in der Wahrheit? Hierzu will ich uns ein paar Sätze vorlesen aus einem Buch, was ich im Übrigen nebenbei wärmstens empfehlen möchte. Das heißt, lasst uns anbeten. Schon vor langer Zeit mal rausgekommen von dem Bruder Benedikt Peters. Lasst uns anbeten. Da sagt er zuerst, spricht er über was Beten ist. Wenn ich Gott bitte, dann ehre ich ihn, weil ich ihm zutraue, dass er mir helfen kann. Dann gibt es ja das Danken, das ist uns auch bekannt. Da danken wir Gott für Dinge, die er uns gegeben hat. Also wenn er unsere Bitten erhört hat, dann danken wir ihm hinterher. Dann kennen wir auch das Loben. Beim Loben ist es so, wenn Kinder ihre Mutti loben, weil sie so ein schönes Essen gekocht hat. Ja, das ist Lob. Ach Mutti, das schmeckt aber heute wieder gut. Das hast du gut gemacht. Ach, mach es morgen wieder so. Ja, das ist ein Lob. Und so können wir auch Gott loben über dem, was er uns getan hat. Und jetzt kommt der Punkt Anbeten. Da heißt es, schreibt Benedikt Peters, ich rede in bewundernder Weise von Gott selbst. Wir wissen, dass wir jemanden gut kennen müssen, um bewundernd von ihm selbst und nicht allein von seinen Taten zu reden. Also um seinen Charakter, sein Wesen, seine Art zu würdigen. Damit wird deutlich, dass Anbetung schwieriger ist als Lob. Während Gebet und Dank damit zu tun haben, was wir bekommen und Lob zum Ausdruck bringt, wie groß unsere Wertschätzung für Gott und seine Werke ist, geht es bei der Anbetung um Gott selbst. Der Anbetende tritt ganz zurück oder fällt nieder, wie wir gesehen haben. Und jetzt greift er den ersten Begriff, wo das Anbeten in dieser Weise in der Bibel gebraucht wird, das ist, als Abraham auf den Berg Moria geht, um seinen Sohn Isaak zu opfern. Und er guckt jetzt an dieser Stelle, was wir hier von Anbetung lernen können. Da heißt es, er hat von Gott eine Weisung bekommen und unterwirft sich dieser Weisung. Also er ist erstens gehorsam. Zweitens, er gibt Gott alles zurück, was er von Gott empfangen hatte. Isaak war der Sohn der Verheißung. Und hier ist er bereit, den zurückzugeben. Also das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Hier wird bereits das Allerwichtigste über Anbetung gesagt. Was sie auslöst, ist Gottes Reden. Was sie im innersten Wesen nach ist, sich Gott unterwerfen. Wie sie geschieht, Gott alles zurückgeben. Halten wir zunächst einmal fest, hier fehlt fast alles, was man heute vielfach unter Anbetung versteht. Da war kein Gesang, keine Musik, kein festlicher Rahmen, keine Hochstimmung, es fehlten sogar die Worte. Er hat nicht mal gesprochen, er hat nur gehandelt. Das Wesentliche an der Anbetung ist dies: Ich neige mich vor dem, der größer ist als ich. Das ist die fundamentale Bedeutung von Anbetung. Alles Weitere, was zur Anbetung gehören mag, geht hiervon aus. Wirklich alles. Hier in unserem Text heißt es, Gott sucht wahre Anbeter. Wer ist ein wahrer Anbeter? Bin ich ein wahrer Anbeter? Anbetung ist es, den Menschen ganz klein zu machen und Gott ganz groß. Wir neigen oft dazu, Gott so ein bisschen herunterzuziehen und Gott auch manchmal zu entschuldigen, weil er sowas und sowas tut. Und die Autorität, seine Majestät, der Mensch, vor dem wir dann oft einen Kniefall machen, um ihm entgegenzukommen, um ihm zu huldigen. Anbetung ist genau das Gegenteil. Gott groß machen und selber klein werden. Habe ich überhaupt Zeit, ihn anzubeten zu Hause? Habe ich denn Zeit, seine Interessen zu den meinen zu machen? Ich komme ja gerade mal dazu, ihm meine eigenen drängenden Probleme und Sorgen, meine heimlichen Wünsche immer wieder zu sagen. Da habe ich doch kaum noch Zeit für anderes. Ich stelle das jetzt einfach so in den Raum. Und seid versichert, das ist nicht nur euer Problem, an dieser Stelle arbeite ich auch. Da ertappe ich mich auch immer wieder, dass ich mit dem Bitten ganz schnell bin und Anbetung manchmal zu kurz kommt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Hier offenbart sich der Herr vor dieser Frau, von seinen eigenen Volksgenossen verachteten Frau, in zweifacher Weise. Ist das nicht total überwältigend? Ist das nicht wunderbar? Der Herr geht auf diese Frau ein und ihr offenbart er sich als der Messias. Das zeigt uns ganz deutlich, der Herr sieht nicht die Person an, er sieht dich und mich und uns alle gleich wichtig an. Es gibt bei ihm nicht Leute, die er wegstößt. Es gibt nicht Leute, die er vorzieht. Er hat dieser Frau gesagt: Ich bin der Messias. Das hat er den Juden so gar nicht gesagt. Die waren gar nicht bereit, das so anzunehmen. Bei ihm wirst du ganz ernst genommen. Er fertigt dich nicht einfach so nebenbei ab. Mach doch Gebrauch von dieser wunderbaren Liebe Jesu, die auch dir gilt. Komm zu Jesus, er wartet auf dich. Also er offenbart sich ihr jetzt und sagt: Ich bin der, auf den ihr alle wartet. Zwischendurch kommen jetzt seine Jünger, keine Bange, ist es gleich Schluss, und wunderten sich, dass er mit einer Frau redet. Das konnten die gar nicht richtig einordnen. Aber sie haben ihn nicht verstanden. Und uns geht es ja auch oft so, dass wir ihn nicht immer verstehen. Da sind wir ja nicht anders als die Jünger. Und sie haben ihn hier auch nicht verstanden. Und nun lässt die Frau ihren Wasserkrug stehen, läuft in die Stadt und sagt zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Die Frau vergaß vor der großen Freude, die sie jetzt ergriffen hatte, als er sagte: Ich bin es. Also sie muss wirklich auf ihn gewartet haben. Sonst hätte sie sich nicht so gefreut. Sie vergaß das, was ihr eben noch das Wichtigste war, ihr Wasserkrug. Sie wollte ja Wasser holen kommen. Und den lässt sie stehen. Jetzt rennt sie ohne Wasser zurück nach Hause und spricht ihre Nachbarn an. Ganz sicher hatte sie dieses Angebot des lebendigen Wassers für sich selbst schon angenommen, sonst hätte sie so nicht reagiert. Sie hat auf diese Möglichkeit schon Ja gesagt, sie hatte angenommen. Gerettet sein gibt Retter Sinn, das ist so ein Wahlspruch bei den in der Alkoholikerarbeit. Gerettet sein gibt Retter Sinn. Sie läuft also in die Stadt und geht zu den Menschen, denen sie eigentlich aus dem Wege gehen wollte, die sie gar nicht so gern treffen mochte, und bei denen sprudelt es nur so aus ihr heraus: Kommt doch mal, ich glaube, ich bin dem Messias begegnet. Der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und sie will auch, dass ihre Nachbarn, ihre Bekannten davon erfahren und diesem Herrn, diesem Messias begegnen. Ein paar Schlussgedanken. Wie die Sichtweise dieser Frau auf den Herrn Jesus sich Schritt für Schritt verändert. Erst sieht sie einen müden, erschöpften Juden, der sich nicht selbst helfen kann, der keinen Eimer hat, der kein Wasser hat. Dann fragt sie, ob er denn etwa größer ist als ihr Stammvater Jakob. Also da fängt sie an, schon sich Gedanken zu machen. Dann redet sie ihn mit Herr an und bittet ihn um das, was er ihr angeboten hat. Dann vermutet sie, ob er wohl ein Prophet sein muss. Also es wird immer mehr, was sie von ihm denkt. Und plötzlich bringt sie selbst den Christus, den Messias, ins Gespräch. Sie hat das ja ins Gespräch gebracht. Und daraufhin sagt er, ich bin's. Hier sehen wir, wie im Gespräch mit dem Herrn sich ihr Bild von Jesus vollkommen verändert hat. Und so ist es auch in unserem Glauben. Je mehr wir im Glauben wachsen, desto mehr wird sich unsere Sichtweise auf den Herrn verändern. Wir werden immer mehr von ihm erkennen. Wir werden immer höher von ihm denken. Erkennen, wer Jesus Christus ist, den Kontrast zum eigenen Leben erkennen. Meine Möglichkeiten, mein Eimer, mein Seil habe ich, ja. Da kann ich mir meine 10 Liter Wasser schöpfen. Und ich werde merken, sie zerrinnen mir zwischen den Fingern. Und dagegen steht sein Angebot, wer aber von diesem Wasser trinkt. Schuld muss angesprochen werden, das erlebt diese Frau auch. Und das gehört auch dazu. Schuld muss bereinigt werden. Sünde gehört nicht unter den Teppich. Ein Leben in der Gemeinschaft und Nachfolge Jesu ist ein Leben im Wachstum. Über ein vertrauensvolles Bitten und freudigen Dank, über das Lob bis hin zur Anbetung Gottes, bis hin, dass es dann nur noch um ihn geht, ihn groß zu machen. Und das wird ja unsere Aufgabe einmal in Ewigkeit sein. Und was wir in Ewigkeit einmal tun wollen, sollte man hier schon mal probieren. Und dazu möchte ich uns auffordern, in rechter Weise ihn anzubeten. Das kann zu Hause im Kämmerlein sein. Und das kann in einer Art geschehen, wie sie dir am besten geeignet scheint, dass du ihm am nächsten kommst. Da macht die Bibel keine Vorschriften. Aber suche ihn und vergiss auch mal deinen Eimer. Denke daran, er ist der Allmächtige und er kann auch deine Not, deine Sorgen durch sein Wort verändern und lösen. Amen.